Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Die Zeit läuft. Spätestens jetzt müssen Steuerkanzleien Mandantenprozesse digitalisieren, um für die E-Rechnung gewappnet zu sein. Mit Agenda gelingt das sogar für kleine Mandanten effizient. Sichern Sie sich jetzt die gratis Cloudflat für ein Jahr und vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter agenda.de/cloud24.
Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und mit mir zusammen tun das heute meine Kollegin Franziska Bouillon und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden.
Hallo Marco.
Morgen.
Mein Name ist Marco Hübner. Ja, und außerdem begrüßen wir heute gleich zwei Gäste in unserem Herner Studio. Und natürlich wird Frank euch diese gleich auch noch genauer vorstellen. Aber zuvor starten wir, wie immer, bei dir, Franzi. Hol uns doch einmal ab, worum geht's heute denn jetzt genau?
Genau, wir sprechen heute über ein Thema, das Unternehmen und Berater gleichermaßen beschäftigt, nämlich, wie du schon sagtest, die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Was steckt hinter solchen Begriffen wie CSRD, EU-Taxonomie und Circular Economy? Ich persönlich habe mir hier auch meinen Spickzettel daneben gelegt. Welche Pflichten kommen jetzt auf Unternehmen zu und wie sieht die praktische Umsetzung aus? Ja, und gemeinsam wollen wir auch klären, was diese Neuerungen bedeuten, welche Herausforderungen sie vielleicht mit sich bringen und welche Chancen sie eröffnen.
In unserer heutigen Folge begrüßen wir zwei spannende Gäste aus der Welt des Steuerconsultings, würde ich mal sagen, nämlich Benedikt Kortmöller und Chris Westers. Hallo ihr beiden.
Hallo. Guten
Hallo.
Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Energiewirtschaft und Rechnungslegung an der Uni Münster war Benedikt fast ein Jahrzehnt lang Berater, zuletzt als Prokurist bei einer international tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 2014 wurde er zum Steuerberater bestellt, bevor er 2019 seine eigene Kanzlei in Emstetten gründete. Ja, sein Steckenpferd, Lösungen für die sich ständig wandelnden Herausforderungen für die Energiewirtschaft zu entwickeln. Neben seiner Arbeit ist Benedikt ein leidenschaftlicher Sportler und engagiert sich in Sportvereinen. Auf das Thema Energiewirtschaft, da muss man gleich nochmal zurückkommen, wie ihr da hingekommen seid, Benedikt. Ja. Chris hat eine beeindruckende Entwicklung hinter sich. Nach seiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann und ersten Berufserfahrungen im Vertriebsinnendienst legte er mit dem Wirtschaftsfachwirt nach. In diesem Jahr hat er erfolgreich sein Bachelor of Arts Studium im Finanzmanagement abgeschlossen. Seit 2023 bringt Chris seine Expertise als Consultant Energiewirtschaft in die Kanzlei Kortmöller ein. Seine größte Stärke? Er behält auch bei komplexen Projekten stets den Überblick. Dank konsequentem Zeit- und Projektmanagement, da könnte ich auch noch ein bisschen was von lernen. Und in seiner Freizeit widmet er sich dem Fitnesssport. Und gemeinsam tauchen wir nun in die Herausforderungen und Chancen der Nachhaltigkeitsberichterstattung ein. Bleibt dran, es wird informativ und spannend.
Ja, genau. Und wir starten mal mit der Frage, warum das Thema denn jetzt eigentlich so heiß ist. Also das wird ja jetzt gerade neben anderen Themen natürlich heiß diskutiert. Warum ist das so? Liegt das jetzt nur in Anführungsstrichen daran, dass es jetzt eben so viele Unternehmen betrifft und wirklich aktiv wird? Oder was ist eure Einschätzung dazu?
Ja, also es wird halt virulenter, gerade so in den letzten Wochen und Monaten, weil halt neue Rechtsvorgaben dann halt auch bestehen, sowohl supranational für die EU als auch national für deutsche Unternehmen und immer mehr Unternehmen stufenweise davon dann halt betroffen sind. Also der Großteil wird dann halt ab dem Jahr 2025 berichten müssen über Nachhaltigkeitsaspekte und das ist halt auch der Grund, warum sich dann halt mehr Unternehmen damit auch beschäftigen müssen und natürlich auch mehr Berater, die halt Unternehmen dann halt auch dabei begleiten müssen. Mhm. Und da sind wir natürlich als Steuerberater halt auch gefragt, unseren Beitrag dafür zu leisten, weil wir ja auch zur Aufstellung von Jahresabschlüssen natürlich dann auch vom Gesetzgeber vorgesehen sind. Nicht für die Lageberichterstattung, in der dann halt auch der Nachhaltigkeitsbericht hinterher abgebildet werden soll. Aber zumindest erwarten die Vorstände, Geschäftsführung dann halt der Unternehmen, dass wir dann dabei dann auch tatkräftig unterstützen.
Okay, dann lass uns doch vielleicht erstmal 5 Minuten nehmen und einmal ganz am Anfang anfangen, damit wir alle auch wirklich auf einem Stand sind. Was versteht man unter Nachhaltigkeitsberichterstattung? Also vielleicht nur in ein paar Sätzen, gehen ja gleich noch genauer darauf ein, aber wofür ist das da?
Ja, es ist ein komplexer Fachbegriff, das stimmt. Also grundsätzlich auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Klimawandel und den menschengemachten Klimawandel und die negativen Folgen für sowohl Menschheit, aber auch Flora und Fauna, also Tiere und Pflanzen, haben sich international Bestrebungen ergeben, dass Wirtschaftstätigkeiten nachhaltiger gestaltet werden sollen. Und nachhaltiger meint in dem Sinne dann halt resilienter im Hinblick auf Veränderungen des Klimas und halt im besten Fall auch darauf ausgerichtet, dass dann halt Klimaschäden vermieden werden können. Und das versteht man so ein bisschen auch unter dem Fokus Nachhaltigkeit. Mhm. Und jetzt, wir bekommen ja alle auch als Verbraucher zu spüren, dass halt die Politik auf mehreren Ebenen Anreize setzt, selbst sich nachhaltiger dann halt auch zu verhalten, auch im Alltag. Und das will man jetzt auch auf Unternehmen ausweiten und da speziell auf die Publizität, also sprich die Berichterstattung, die dann halt hinterher auch nachvollzogen werden kann von Bilanzlesern, aber auch anderen Interessensgruppen, auch dem Kapitalmarkt. Und da soll dann halt auch darüber berichtet werden, wie nachhaltig, also wie resilient für die Zukunft dann halt auch ein Unternehmen wirtschaftet. Und das ist dann halt unter diesem Begriff Nachhaltigkeitsberichterstattung zu verstehen. Und damit soll halt auch inhärent der Druck erhöht werden, dass halt Unternehmen ihre Wirtschaftstätigkeiten kritisch hinterfragen und im besten Fall danach ausrichten, dass halt bestimmte Nachhaltigkeitsziele, die dann halt definiert werden können, dann halt auch erreicht werden.
Okay, das heißt, wenn ich das zusammenfasse, heißt das, Nachhaltigkeitsberichterstattung bedeutet, dass Unternehmen quasi gezwungen sind, darüber zu informieren oder transparent zu sein, wie sie mit den Themen Umwelt, soziale Verantwortung, vielleicht Unternehmensführung umgehen. Richtig? Richtig,
ja, okay. Genau. Und das hat dann auch wiederum Auswirkungen. Das geht so weit, dass dann halt auch bestimmte Kreditvergaben dann auch an bestimmte Ratings gekoppelt werden. Das heißt, da sind auch Ratingagenturen derzeit an der Reihe, da bestimmte Ratings dann halt auch zu entwickeln, um dann halt auch den Grad des nachhaltigen Wirtschaftsagierens dann halt auch zu bewerten. Mhm. Und das wird dann halt auch schon in Darlehensverträgen, vorvertraglichen Informationen zu informieren sein, auch aus Sicht jetzt der Kreditinstitute. Und die wollen natürlich dann halt auch damit werben, dass sie halt ihre Investments dann halt auch in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten dann halt auch stecken.
Wer kann so einen Bericht sehen? Ist das für alle zugänglich, also auch für Privatpersonen oder nur für Behörden, sag ich mal?
Nein, also das ist ganz offen. Also es ist vorgesehen, dass diese Nachhaltigkeitserklärung Bestandteil des Lageberichts oder des Konzernlageberichts wird. Mhm. Das heißt, Unternehmen, die dann halt unter diese Berichtspflicht fallen, haben das als Teil des Lageberichts dann halt auch zu publizieren. Und da sind halt auch schon große Unternehmen so, dass dann halt auch der Lagebericht dann halt im Bundesanzeiger veröffentlicht werden muss oder Unternehmensregister, sodass er dann halt auch für die Allgemeinheit kostenlos abrufbar ist.
Welche Unternehmen betrifft das? Gibt es da irgendwie eine Größenbeschränkung oder ab einer gewissen Größe? Ja.
Also es gibt bestimmte Vorgaben der CSRD, die gestaffelt gelten für die entsprechenden Unternehmen. Und die Berichtspflicht startet erstmalig für das Jahr 2024. Sprich, die Unternehmen müssen dann über das Jahr 2024 im Jahr 2025 dann berichten. Und das sind in dem Falle die Unternehmen, die von der vorherigen Richtlinie, das ist die sogenannte NFRD, betroffen waren. Das sind Unternehmen vom öffentlichen Interesse, also sogenannte PIs, mit mehr als 500 Mitarbeitern. Sprich, die müssen halt dann erstmalig für 24 über die CSRD-Themen berichten. Und gestaffelt ab 25 dann müssen alle weiteren großen Unternehmen im bilanzrechtlichen Sinne, also sprich einschlägig ist ja da der Paragraph 267 HGB und da sind halt entsprechende Größenkriterien definiert. Da geht es dann beispielsweise um den Umsatzerlös, der muss über 50 Millionen Euro liegen, die Bilanzsumme von 25 Millionen oder als drittes Kriterium geht es um die Mitarbeiteranzahl. Mhm. Das müssen insgesamt mindestens 250 sein und zwei dieser drei Kriterien müssen halt erfüllt sein, um als großes Unternehmen zu gelten.
Ah, okay.
Genau, und das ist dann für das Jahr 25 und ab dem Jahr 26 müssen dann die verbleibenden kapitalmarktorientierten KMUs auch berichten, wobei die noch von einer gewissen Opt-out-Regelung, nennt sich das, profitieren können. Sprich, die können dann die Berichtspflichten bis zum Jahre 2028 schieben, müssten halt dann im Lagebericht entsprechend begründen, warum die dies tun.
Okay, jetzt hast du gerade schon so ein paar der Abkürzungen angewandt. Das heißt, wie Franzi gerade gesagt hat, habe ich natürlich auch einen kleinen Zettel und da stehen so Sachen drauf wie CSRD, SFDR, EU-Taxonomie, NFRD, das ist die Vorgängerrichtlinie, korrekt? Richtig. Könnt ihr die einmal so vielleicht kurz erläutern, was da jeweils sind und wieso es vor allen Dingen so viele sind? Das sind ja alles irgendwie Regelungen der EU, wenn ich das so richtig verstanden habe. Wieso gibt es so viele verschiedene und nicht nur eine?
Also am Ende ist eigentlich aktuell für das Thema der Nachhaltigkeit die Sustainable Finance Strategie der EU maßgeblich und die basiert letztendlich auf drei Säulen, die jetzt, ich sag mal, im zeitlichen Verlauf immer mehr umgesetzt werden. Und du hattest jetzt gerade auch zum Beispiel den Begriff der EU-Taxonomie angesprochen, deswegen würde ich den jetzt auch einfach aufgreifen und als erste Säule direkt mal erklären. Ich sag mal, bei der EU-Taxonomie geht es in gewisser Weise, vereinfacht gesagt, um ein Klassifikationssystem, um für bestimmte Branchen, die einen großen Anteil am CO2-Ausstoß verantworten, klassifiziert wird, ab wann sogenannte ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten vorliegen. So ist es richtig. Ja. Und da wird halt einfach das Ziel verfolgt, so hatte Benedikt das ja auch eben schon angerissen, dass Investitionen oder beziehungsweise vielmehr die Kapitalströme dann in nachhaltige Investitionen gelenkt werden. Okay. Das ist eigentlich so das grundlegende Ziel der EU-Taxonomie. Und die betroffenen Unternehmen müssen halt dann darüber berichten, inwiefern sie halt ökologisch nachhaltige Tätigkeiten ausüben. Und insbesondere für Unternehmen der Realwirtschaft sind dann drei KPIs, also bestimmte Kennzahlen zu veröffentlichen. Das sind zum einen der taxonomiekonforme Umsatz, dann die Betriebsausgaben und zu guter Letzt auch noch die Investitionsausgaben. Und da gibt es wenn man so möchte, man möchte da noch ein bisschen tiefer einsteigen, gibt es da halt vier Bedingungen. Ich würde sie vielleicht einfach kurz anreißen, um einfach zu erklären, ab wann halt Wirtschaftsaktivität als ökologisch nachhaltig gilt. Und zum einen, erste Bedingung ist halt, dass die 6 Umweltziele der EU-Taxonomie erfüllt werden. Bedingung Nummer 2 ist, dabei darf die Tätigkeit aber auch nicht eines der anderen Umweltziele beeinträchtigen. Also dass es da nicht eine Negativwirkung gibt. Ja. Und Bedingung Nummer 3 ist, dass bestimmte soziale Mindeststandards erfüllt werden müssen, beispielsweise hinsichtlich Menschenrechte oder internationaler Standards dann diesbezüglich. Und um dann zu prüfen, ob, Bedingung 1 und 2 erfüllt werden, gibt es sogenannte technische Bewertungskriterien. Das sind dann sowohl quantitativer auch als qualitativer Natur bestimmte Kriterien, die dann einfach im Ergebnis festlegen, liegt eine ökologisch nachhaltige Tätigkeit vor. Und als Synonym wird dann auch oft davon gesprochen, dass eine sogenannte taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeit vorliegt.
Okay. Okay, dann haben wir die nächste.
Eine Säule?
Genau. SFDR.
Marco ist schon fertig.
Ich bin schon fertig. Ja, genau.
Jetzt geht's weiter, Benedikt. Ja, also dann diese SFDR, das steht also Sustainable Finance Directive. Die zieht also insbesondere dann halt auch auf den Kapitalmarkt ab, also dass dann halt hier kapitalmarktorientierte Unternehmen, aber halt auch Finanzdienstleister stärker in den Fokus gerückt werden und dann halt auch Anreize bekommen, die Vergabe von Kapital, sei es jetzt Eigenkapital oder Fremdkapital, stärker dann halt auch an Nachhaltigkeitsaspekten dann halt auszurichten. Dass man also hier diese Kapitalströme dann halt auch stärker dann halt lenkt. Ja, und die dritte Säule wäre dann halt tatsächlich die Corporate Sustainability Reporting Directive. Das ist diese Direktive, wie der Name schon sagt, also eine Richtlinie, die also in nationales Gesetz transformiert werden muss, die wirkt nicht unmittelbar auf die Bürger, auf die Unternehmen in Europa, sondern die muss in Form eines Bundesgesetzes dann halt auch verabschiedet werden. Und das ist halt für die EU-Taxonomie beispielsweise nicht der Fall, sondern das ist eine EU-Verordnung, die gilt also sofort für die Unternehmen mit der Verabschiedung.
Okay. Ich habe noch mal eine Frage zur Circular Economy. Gibt es Beispiele, wie Unternehmen durch Circular Economy Kosten gesenkt oder neue Einnahmequellen geschaffen haben? Habt ihr da Ideen oder was mitbekommen?
Ja, also im Kern geht es ja natürlich darum, dann halt auch Müll oder Abfälle dann halt insgesamt dann halt zu vermeiden oder halt auch zu verwerten. Und da gibt es unterschiedliche Aktivitäten, die dann halt auch da gemacht werden. Denken wir an die Weltmeere, wo dann halt auch Recycling natürlich ein Riesenhebel sein kann, auch für die Zukunft, um halt auch wirklich Klimaschäden von uns Menschen dann halt auch wegzuhalten. Aber halt auch im Bereich jetzt Industrieabfälle, auch Krankenhausabfälle, dass man halt über Müllverbrennung nachdenkt und dann halt energetische Nutzung von Abfällen um dann damit dann halt vielleicht auch Strom zu erzeugen, nachhaltig. Das sind so Überlegungen. Ne? Und da gibt es dann halt auch schon ja, Geschäftstätigkeiten, die da verknüpft werden. Mhm. Und das soll halt auch stärker mit dieser Sustainable Finance Directive dann halt auch irgendwo verbunden werden. Und da erwarten wir, dass sich dann halt auch neue Geschäftsmodelle dann halt auch entwickeln. Da sind ehrlicherweise, gibt es da wenige richtige Role Models in Deutschland, wo man sagt, jo, das ist jetzt hier eine Kreislaufwirtschaft, die dann halt auch in sich geschlossen ist und dann halt auch am langen Ende Sinn macht, weil ein bisschen Abfälle und so weiter hat man natürlich vermehrt. Nur es wächst immer mehr zusammen. Also Beispiel jetzt aus dem Rheinland, da gibt es halt ein BASF-Werk, was dann halt mit den lokalen Stadtwerken kooperiert, um dann halt auch dann die Abwärme aus industriellen Prozessen zu nutzen, um damit ein Wärmenetz aufzuspeisen und damit dann halt auch Haushaltskunden dann halt auch mit Wärme zu versorgen. Das ist so ein schönes Beispiel, wo das dann vielleicht auch zusammenwirken kann. Ne?
Okay, dann habe ich nur noch einen Punkt, aber ich glaube, geht ganz schnell, nur um das zu klären nochmal. Die NFRD, also Non-Financial Reporting Directive, das ist einfach die EU-Vorschrift, die abgelöst wurde, ne?
Genau. Also die gilt tatsächlich noch. Also die ist noch im HGB enthalten. Also die gilt auch schon jetzt für Unternehmen. Das heißt, Unternehmen über 500 Mitarbeitern, die unterfielen dieser NFRD schon seit 2022. Das heißt, mussten auch hier bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte auch schon in ihren Jahresabschlüssen oder konkreter gesagt im Lagebericht dann halt auch aufführen. Das kann man auch nachlesen. Aber das unterlag bisher nicht der Prüfung. Und diese NFRD-Vorgaben, die sind halt auch durch den deutschen Gesetzgeber in nationales Gesetz transformiert worden. Und die sollen jetzt abgelöst werden durch die Corporate Sustainability Reporting Directive, was der deutsche Gesetzgeber mit dem CSR-Umsetzungsgesetz machen möchte. Und dieses CSR-Umsetzungsgesetz ist bisher nur leider nicht verabschiedet, weil auch die Ampelregierung dann halt ja vor einigen Wochen dann halt auch gefallen ist und jetzt unklar ist, ob das noch bis zum Jahresende verabschiedet wird. Ist eher wahrscheinlich, dass es dann halt Anfang des nächsten Jahres verabschiedet wird, sodass dann halt jetzt zum Abschlussstichtag 31.12.24 noch die alten Regelungen greifen, tatsächlich, ja.
Das wäre jetzt auch tatsächlich meine erste Frage gewesen, inwiefern oder eben auch inwiefern noch nicht das umgesetzt wurde in nationales Recht. Also kann man jetzt erstmal festhalten, dass das noch nicht geschehen ist und darauf noch gewartet wird, richtig?
Ja, also letztlich die kapitalmarktorientierten Unternehmen, die sollten ja schon für das Jahr 2024 berichten. Und dafür wäre halt notwendig, dass dann halt auch dieses CSR-Umsetzungsgesetz dann halt bis zum Jahresende tatsächlich auch verabschiedet wird. Und wenn es jetzt nicht kommt, dann bleibt es bei diesen NFRD-Vorgaben für diese großen Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern. Das heißt, die müssen weiterhin auch Nachhaltigkeitserklärungen machen. Die ist aber unterliegt nicht der Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer. Das ist die Änderung, die dann halt mit dem CSR-Umsetzungsgesetz kommt. Und haben dann gewisse Freiheiten mehr, wie die diese Nachhaltigkeitserklärung aufstellen, also nach welchen Standards. Da gibt es auch in Deutschland einen, das ist der DNK-Standard, aber es gibt auch international unterschiedliche Standards. Und mit der Umsetzung des CSR-Umsetzungsgesetzes hätte man vorfestgeschriebene Standards, nach denen man berichten müsste. Und das sind diese ESRS. Und das ist halt der Unterschied, aber, und da hat das IDW tatsächlich auch ein Gutachten eingeholt vor einigen Wochen, was jetzt auch passieren würde, wenn das halt jetzt nicht bis zum Jahresende verabschiedet wird, dann würden diese nach NFRD reporten müssen, aber können sich dann halt auch dieser Standards, der ESRS, vielleicht sprechen wir da gleich noch drüber, dann auch bedienen und diese dann halt auch zugrunde legen bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Hat Deutschland hierbei Vorbildcharakter oder hinken wir im Vergleich zu anderen Ländern hinterher? Wie das ja schon mal so ist.
Also die EU hat den nationalen Gesetzgebern Zeit bis zum 6. Juli diesen Jahres gegeben, die CSR nationales Recht umzusetzen. Ich glaube, nur zwei haben das geschafft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also wir sind jetzt nicht das Schlusslicht. aber ich glaube, einige werden es jetzt auch schon verabschiedet haben. Ich kenne jetzt den aktuellen Stand jetzt aus den anderen Ländern nicht. Aber Fakt ist, dass das hier jetzt noch nicht verabschiedet worden ist. Die EU hat auch ein Verfahren dagegen, die Bundesrepublik Deutschland dann auch eingeleitet. Aber das passiert auch an anderen Stellen, also auch bei anderen Gesetzen, die halt zu spät verabschiedet werden. Und ehrlicherweise, dieses CSR-Umsetzungsgesetz sieht also eine mehr oder minder 1:1 Umsetzung in nationales Recht vor. Mhm. Und ja, da glaube ich jetzt auch unabhängig von politischer Couleur oder wie man zu diesem Thema steht, das heißt halt auch von der nächsten Bundesregierung dann halt auch in der Form dann auch verabschiedet wird. Mhm. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Besonderheiten oder, aber ich, das ist weitgehend entverhandelt. Ne?
Ja, habe ich auch noch stehen. Gibt es, ob es besondere Anpassungen für deutsche Unternehmen gibt im Vergleich zur EU, die einzigartig sind, aber das Nein. ist nicht so, ne?
Nein, also es sieht mehr oder minder eine 1:1 Umsetzung vor. Was halt lange in der Diskussion war, war halt, inwiefern Nachhaltigkeitserklärung auch durch andere Prüfer geprüft werden dürfen als Wirtschaftsprüfer. Mhm. Und da hat tatsächlich dann halt Deutschland entschieden, man hat jetzt bei anderen Prüfern außer den Wirtschaftsprüfern keine ausreichende Unabhängigkeit, mhm. Keine Berufsaufsicht und deshalb wird das jetzt vor den Wirtschaftsprüfern als Vorbehaltsaufgabe dann halt zu fallen.
Mhm. Zeitaufwendig, fehleranfällig, komplex? Klingt das nach der Lohnabrechnung in deiner Kanzlei oder bei deinen Mandantinnen und Mandanten? Das geht besser. Lerne jetzt, wie du dank Automatisierung effizienter wirst und mit neuen Vergütungsmodellen bei Mitarbeitenden punktest. In der Payroll-Studie von Personio. Den Link findest du in den Shownotes.
Wir haben ja jetzt schon einige Herausforderungen, würde ich mal nennen, gehört, die das so mit sich bringt. Das ist auf jeden Fall sicherlich viel Arbeit. Welche sind denn noch so die größten Herausforderungen, was würdet ihr als solche definieren, die Unternehmen jetzt bei der Umsetzung dieser Direktive haben oder auch dieser EU-Taxonomieverordnung, auch wenn die jetzt noch nicht gültig ist, aber dann in Zukunft, was würdet ihr sagen, sind so die größten Baustellen oder Herausforderungen, die da auf Unternehmen zukommen?
Ja, also eine der zentralen Herausforderungen ist die Bestimmung der taxonomiefähigen und taxonomiekonformen Umsätze tatsächlich. Das, was Chris eben schon angesprochen hatte. Und auch der CAPEX, also der Investitionsausgaben für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Und auch OPEX, also Betriebsausgaben. Also Unternehmen müssen dann analysieren, welche ihrer meist vielen Wirtschaftsaktivitäten überhaupt unter die EU-Taxonomie fallen. Und dies kann nach Geschäftsmodell und Sektor erhebliche Ressourcen und Fachwissen natürlich dann auch erfordern. Und buchhalterisch wären diese Geschäftstätigkeiten dann halt auch aufzuteilen im Sinne eines Unbundlings, also einer Aufspaltung von Gewinn- und Verlustrechnungsposition oder auch Bilanzposition. Und das kann natürlich dann halt auch zu Problemen oder Herausforderungen führen. Wir kennen das zum Beispiel aus der Energiewirtschaft. Hier sind wir auch für unterschiedliche Tätigkeiten wie Stromvertrieb oder Stromnetzbetrieb getrennte Konten zu führen und auch getrennte Abschlüsse aufzustellen. Die sind dann halt auch in der Veröffentlichung drin. Und das würde dann halt jetzt hier bei der Taxonomieberichterstattung dann halt auch einen größeren Unternehmenskreis dann halt auch treffen. Also interessant.
Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Also interessant wird dann halt zum Beispiel sein, wie Overhead-Kosten, also Kosten, die nicht direkt einer Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden können, dann halt mittels geeigneter Verteilungsschlüssel dann halt auch auf Wirtschaftstätigkeiten verteilt werden. Ne? Mhm. Und das muss dann halt auch prüfungsfest sein. Ne? Mhm.
Ich habe noch was Spannendes zum Thema Wesentlichkeitsanalyse gelesen, die ja dazu dient, überhaupt erstmal die wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen zu identifizieren innerhalb eines Unternehmens. Und wo es dann ja auch darum geht, vielleicht kann das einer von euch noch mal ein bisschen genauer kurz erläutern, diese Inside-Out, Outside-In Punkte. Einmal, wie nach außen hin sozusagen identifiziert wird, wo kann ein Unternehmen jetzt anknüpfen, an welche Nachhaltigkeitsthemen, aber also wie beeinflusst das das Außen, aber wie beeinflusst das Außen sozusagen das Innen des Unternehmens? Vielleicht könnt ihr das noch mal ein bisschen näher erklären.
Ja, sehr gerne. Die Wesentlichkeitsanalyse ist eigentlich so, wenn man so möchte, das zentrale Element auch der Nachhaltigkeitsberichterstattung, um überhaupt festzustellen, worüber muss ich als Unternehmen berichten. Und bevor ich jetzt, ich sag mal, im Kern die Analyse erkläre, möchte ich einmal vorgelagert eigentlich das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit erklären, worauf halt letztendlich die Analyse aufbaut. Und Franzi hat es ja gerade schon angesprochen, es gibt bei diesem Prinzip der doppelten Wesentlichkeit, wie der Name ja auch schon impliziert, zwei Perspektiven. Sprich, wir haben einmal die Auswirkungsperspektive. Da wird geschaut, wie wirkt sich mein unternehmerisches Handeln auf die Gesellschaft, aber natürlich auch auf die Umwelt aus. Und die zweite Perspektive ist dann die finanzielle Perspektive. Da wird dann halt einfach geschaut, wie wirken sich die Nachhaltigkeitsthemen in Anführungszeichen auf mich als Unternehmen aus. Und mit Blick auf die Auswirkungswesentlichkeit gibt es natürlich negative, aber auch positive Auswirkungen. Und mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen gibt es sowohl Chancen als Risiken. Wenn man das jetzt vielleicht einfach mal mit einem Praxisbeispiel verdeutlichen möchte, also wir betreuen ja insbesondere auch Energieversorger. Und ein klassisches Beispiel als negatives Beispiel ist jetzt, der Endkunde verbrennt Erdgas und dadurch erzeugt er natürlich Treibhausgasemissionen, ganz einfach formuliert. Und eine finanzielle Chance in dem Sinne wäre beispielsweise, wenn man nachhaltige Projekte umsetzt und da entsprechende Finanzierung für braucht, dass es da beispielsweise ja bestimmte grüne Fördermittel oder Ähnliches gibt, dass man da einfach ja, eine finanzielle Chance rauszieht. Und das ist so gesehen auch eigentlich der Kern der Wesentlichkeitsanalyse, wo man halt für das betroffene Unternehmen schauen muss, welche positiven und negativen Auswirkungen gibt es durch mein unternehmerisches Handeln, aber im gleichen Zuge auch durch die vor- und nachgelagerte Wertschöpfungskette, was das Ganze halt extrem komplex macht, wenn man einfach mal ja, sich vorstellt, wenn entsprechend große Konzernstrukturen vorliegen, die halt eine extrem lange nachgelagerte Wertschöpfungskette haben, kann das durchaus sehr komplex in der Aufbereitung sein. Und ja, deswegen würden wir halt auch grundsätzlich empfehlen, dieses Thema der Wesentlichkeitsanalyse eigentlich so früh wie möglich anzugehen. Wir hatten ja eben auch schon die Berichterstattungspflichten oder die Anwenderzeitpunkte genannt. Und ja, da muss man eigentlich zusehen, wenn man jetzt für 25 berichten müsste oder über 25, dass man eigentlich zum Jahresende 24 schon so sattelfest ist und sagen kann, das und das sind die zu berichtenden Punkte. Und dass man das dann im besten Falle auch schon mit dem Wirtschaftsprüfer vorab stimmt.
Das, wie gerade schon gesagt, klingt auf jeden Fall nach sehr viel Arbeit. Gibt es denn auch Erleichterungen für die Unternehmen in den ersten Jahren?
Ja, die gibt es auch. Es gibt in der CSRD eine sogenannte Phase-In-Regelung. Und da können halt bestimmte Unternehmen und bei Vorliegen ja, entsprechender Kriterien sich von bestimmten Angabepflichten erleichtern. Die konkreten Details sind in der Anlage C des ESRS 1 geregelt, aber um einfach mal jetzt ein Beispiel zu nennen, Unternehmen mit weniger als 750 Mitarbeitern können beispielsweise alle Angabepflichten im ersten Jahr, die im Zusammenhang mit den sogenannten Sozialstandards stehen, auslassen. Also es ist schon ja ein relativ großer Standard eigentlich, auch mit vielen Angabepflichten, die kann man dann schon ja vorab rauslassen. Und ich hatte auch eben schon das Problem der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette angesprochen. Da ist es zum Beispiel mit Blick auf den Umweltstandard so, dass die Veröffentlichung von Scope 3 Emissionen, also kurz gefasst eigentlich die indirekten Emissionen entlang der Wertschöpfungskette, beispielsweise durch Transport oder Entsorgung oder Ähnlichem, dass die beispielsweise auch im ersten Jahr nicht berichtet werden müssen, einfach um ja insbesondere natürlich auch die kleineren Unternehmen erstmal zu entlasten.
Reicht der Übergangszeitraum aus, um die Anforderungen zu erfüllen? Was denkst du?
Ich glaube, es hängt stark von der Größe des Unternehmens ab. Mhm. Ehrlicherweise wird es natürlich, je größer das Unternehmen wird, deutlich komplexer, aber die haben halt im Endeffekt auch die ja, Manpower, wenn man so möchte, die sich mit dem Thema beschäftigen können. Sprich, ich glaube, die Probleme sind sogar eher bei den kleineren Unternehmen, weil die werden von dem Thema ehrlicherweise völlig überrannt und die haben auch gar nicht mehr die personellen Kapazitäten, um sowas abzubilden. Also teilweise sind die schon fast gezwungen, sich entweder ja unterstützenden Bedarf zu suchen, weil sonst kommt das operative Geschäft bei vielen auch gar nicht mehr hinterher, ehrlicherweise.
Welche Maßnahmen können denn kleine Unternehmen selbst ergreifen, um den Start zu erleichtern? Du hast eben gesagt, Hilfe suchen. Bei wem? Bei euch? Oder bei Unternehmen wie euch?
Zum Beispiel, ja.
Wäre eine Möglichkeit. Genau, okay.
Ja, aber gibt natürlich auch andere. Also wir versuchen ja auch, ich sag mal, unsere Kunden dann halt dabei zu begleiten, halt am Anfang dann halt auch ein Verständnis dafür zu gewinnen und dann auch genau solche Möglichkeiten zu nutzen, wie das Phasing-In. Also, dass man sich halt von bestimmten Berichtspflichten dann halt auch erleichtern kann oder das vielleicht auch abkürzen kann, ne? Und wenn man halt bestimmte Nachhaltigkeitsstrategien dann halt auch aufstellt,
dass man dann halt auch einen besseren Blick hat und weniger Risiken. Weil niemand will gerne irgendwie Anfang 2026, wenn man im Fast Close ist als Unternehmen und dann halt irgendwie sein Reporting Package an die Konzernmutter liefern muss, dann irgendwie vom Wirtschaftsprüfer darauf hingewiesen werden, ja, aber irgendwie Nachhaltigkeitsberichterstattung, ne?
Was ist das?
Ja. Wo ist das? So, und dann ist erstmal 2-3 Monate Shutdown, ne? Weil das ist echt zeitintensiv. Da sind halt seitenweise sind da Angaben zu machen. Wir haben halt derzeit 12 ESRS, das sind also diese Standards, nach denen dann halt auch Bericht erstattet werden muss nach europäischem Recht. Und weitere kommen halt hinzu, also so branchenspezifische Standards wie Oil and Gas beispielsweise. Mhm. Und das sind dann halt irgendwie 1150 Datenpunkte, die dann halt im Extremfall derzeit dann halt noch abgeklappert werden müssen und dann halt einzeln betrachtet werden muss, ob diese Kennzahl dann halt für das Unternehmen wesentlich ist. So, das schafft man nicht so schnell. Und aber auch da kann man halt auch so ein bisschen den Wind aus dem Segeln nehmen. Ne, ich weiß, viele schaffen da im Moment dann halt auch Angst in allen möglichen Bereichen. Ist aber nicht nötig, sondern einfach eine nüchterne Betrachtung davon, sich dann einmal damit auseinanderzusetzen. Und dann hat man dann halt das Set an Themenstandards, die für das Unternehmen wesentlich sind. Mhm. Ne, das haben wir jetzt bei unseren klassischen Energieversorgern, Stadtwerken, sind das 2 bis 3 ESRS, die dann halt wesentlich sind. Und dann halt bei den Einzelpunkten von 1150 am Anfang sind es dann halt hinterher dann halt unter 200, teilweise unter 150. Und davon sind dann wiederum nur 15 bis 20 dann wirklich finanziell. Also, dass da halt wirklich quantifiziert werden muss, zum Beispiel Schadstoffausstoß oder ähnliches. Vieles ist halt auch nicht quantitativ, also dass man halt qualitativ berichten muss, ob halt eine Nachhaltigkeitsstrategie dann halt implementiert wurde, wie die aussieht. Und mit welchen Zielen die Geschäftsleitung dann halt auch in Zukunft versucht, Nachhaltigkeitsaspekte dann halt in den unternehmerischen Alltag dann halt zu integrieren.
Mhm. Dankeschön. Franzi.
Ja, Frank, dann würde ich direkt an dich überleiten. Okay. Wir sind ja eigentlich direkt schon voll in der Praxis für Unternehmen drin. Genau.
Genau, lass uns mal genau auf die Praxis dann wirklich schauen. Welche praktischen Schritte empfiehlt ihr Unternehmen? Was sind die häufigsten Fehler, die Unternehmen beim Start in die Nachhaltigkeitsberichterstattung machen? Und vielleicht auch, gibt es Quick Wins, um kurzfristige Fortschritte bei der Erfüllung der Anforderungen zu erzielen?
Ja, also die häufigsten Fehler, letztlich die meisten Unternehmen beschäftigen sich ja jetzt das erste Mal damit. Mhm. Also die ersten Unternehmen, die das ja machen mussten, sind ja die über 500 Mitarbeiter haben nach der jetzigen NFRD. Das heißt, das sind große kapitalmarktorientierte Konzerne, die dann halt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Und der Großteil der Unternehmen ist ja jetzt dann halt die großen Kapitalgesellschaften, die das dann halt jetzt ab dem nächsten Jahr dann halt auch betrifft. Und da sind die meisten jetzt noch auch, ich sag mal, in der Mache. Quick Wins, würde ich sagen, ist halt das Thema einmal zu Beginn wirklich zu durchdringen und auch für sich als Konzern zu beurteilen, wer ist überhaupt betroffen. Mhm. Also das muss nicht zwingend jedes Unternehmen sein im Konzern. Aber teilweise ist es auch unerkannt, dass man dann halt unter eine Berichtspflicht fällt und das damit gar nicht gerechnet hat. Also im kommunalen Umfeld sehen wir das, dass dann halt bestimmte Unternehmen nach Kommunalrecht einen Abschluss für große Kapitalgesellschaften aufzustellen haben. Ja, und voilà, auf einmal muss dieses Unternehmen, obwohl es eigentlich klein ist im bilanzrechtlichen Sinne, dann halt für große Kapitalgesellschaften aufstellen. Und das bedeutet dann halt auch hier, einen Lagebericht inklusive Nachhaltigkeitsberichterstattung aufzustellen. Mhm. Und da wäre halt ein Quick Win zu sagen, gut, wir schauen mal, ob dann irgendwo die Gesellschaftsverträge anzupassen sind, um dann halt aus dieser Berichtspflicht halt rauszukommen für dieses kommunale Unternehmen. Da gibt es schon Möglichkeiten. Und ja, das wäre natürlich sinnvoll, das dann halt jetzt bis zum Jahresende möglichst dann halt umzusetzen oder spätestens dann halt, wenn das Gesetz dann halt verabschiedet ist. Mhm. Und ja, nach dieser Betroffenheitsanalyse, dass man halt versucht, wirklich diese Wesentlichkeitsanalyse der Themenstandards zu machen, eventuell auch schon der Datenpunkte und das dann halt auch wirklich vorab zu stimmen mit dem Abschlussprüfer. Mhm. Also der Abschlussprüfer spielt da eine große Rolle und kann aber auch ein Stück weit Sicherheit bieten in der zukünftigen Aufstellung der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mhm. Und wenn man dann schon weiß, welche Themenstandards für einen als Unternehmen oder als Konzernverbund dann halt wesentlich sind und welche Datenpunkte, dann kann man da halt dahin arbeiten und macht dann irgendwo jetzt zum 01.01.2025 so eine Art Bestandsaufnahme, stellt seine Systeme darauf dann halt ein, dass dann halt bestimmte Daten aufgezeichnet werden, zum Beispiel Schadstoffausstöße, und hat dann halt am Ende des Jahres dann halt eine Klarheit, was überhaupt zu berichten ist. Ne? Und das wäre, glaube ich, ein Quick Win.
Mhm. Ja. Macht es Sinn, den Abschlussprüfer frühzeitig in die Prozesse einzubinden?
Auf jeden Fall. Also da gerade jetzt so zum Jahresende sind ja dann auch viele Unternehmen dann halt in der Vorprüfung, ja, oder auch in den ersten Wochen dann halt auch der Abschlussprüfung, dass man da halt dann auch wirklich sich Zeit nimmt und miteinander spricht. Und dann hat man ja auch schon eine Indikation oder im besten Fall dann halt auch ein gemeinsames Verständnis, welche Konzernverbundgesellschaften dann halt auch unter die Berichterstattungspflicht fallen und welche Standards wesentlich sind und welche Datenpunkte aufzuzeichnen sind. Mhm.
Werden diese Berichtsanforderungen die Unternehmensstrategien aus eurer Sicht nachhaltig beeinflussen? Ändert sich da was? Oder ich sag mal, wie kann man es als strategischen Vorteil zum Beispiel nutzen? Oder sind Unternehmen bereit, auf Basis der Berichterstattung eine echte Transformation durchzuführen? Oder müssen es vielleicht auch? Wie seht ihr das?
Also ich glaube, maßgeblich verantwortlich dafür ist natürlich auch das Bestreben des betreffenden Unternehmens, wo da, ich sag mal, das Thema Nachhaltigkeit überhaupt verankert ist. Weil da merkt man ja im direkten Dialog schon, ob man da jetzt nur eine Berichtspflicht erfüllt, um das Thema abzuhaken und zu sagen, jo, wir haben unsere Pflichten erfüllt, hier ist das, Wirtschaftsprüfer, bitte einmal testieren und ich will wieder von dem Thema Nachhaltigkeit nichts mehr hören, ganz einfach formuliert. Mhm. Aber man merkt natürlich zunehmend auch, und man sieht es ja auch ganz einfach in der Praxis, dass natürlich das Thema der Nachhaltigkeit ja einfach einen extremen Zuspruch hat. Und nicht zuletzt natürlich auch aufgrund der aktuellen Ereignisse, beispielsweise hin, wenn wir jetzt einfach mal Ende des Jahres schauen, was da in Spanien passiert ist, bin ich der Meinung, wir brauchen halt einfach ein aktives Handeln. Und ich vermute auch, dass die Unternehmen das mittlerweile auch verstanden haben und versuchen dann natürlich nicht nur eine Berichtspflicht zu erfüllen, sondern wirklich dann auch die Berichtspflichten ernst zu nehmen und auch versuchen, ja, entsprechende Maßnahmen zu etablieren, die dann auch nachhaltiges Handeln fördern. Und ergänzend muss man natürlich auch sagen, beispielsweise durch die EU-Taxonomie wird natürlich auch die Transparenz erhöht. Und wenn man dann natürlich auch als, ja, Kapitalgeber sieht, das bestehende Geschäftsmodell ist vielleicht gar nicht so nachhaltig, dann wird sich das natürlich auch im Endeffekt auf die Kreditkonditionen wieder auswirken. Und ich glaube, in gewisser Weise sind die jetzt auch einfach, ja, in der Zwickmühle oder gezwungen, nachhaltig zu handeln.
Mhm. Ich glaube, das ändert sich so ein bisschen gerade. Ne? Also man hat schon das Gefühl, seitdem wirklich, weil du es gerade das Beispiel hattest mit Spanien, mit den Regenfällen, dass seitdem es diese Katastrophen vermehrt gibt,
dass
da wirklich so langsam geht es auch in die letzten
Schritte. Schlimm, dass es so lange gedauert hat, bis dann wirklich die Auswirkungen schon so stark sichtbar sind. Ihr habt ja eben gesagt, dass ihr optimistisch seid, dass das CSR-Umsetzungsgesetz am 31.12. verabschiedet wird. Was passiert denn, wenn es nicht verabschiedet wird?
Ja, also ich bin gar nicht so optimistisch, dass es jetzt kommt tatsächlich. Okay. Also diese Woche ist noch Sitzungswoche im Bundestag und auch noch eine Woche vor Weihnachten. Auch der Bundesrat hat tatsächlich noch eine Plenarsitzung am 22. Dezember. Wir zeichnen ja jetzt Anfang Dezember auf. Das heißt, es könnte theoretisch noch kommen. Ich habe jetzt heute Morgen mal in der Tagesordnung vom Bundestag geschaut. Mhm. Also da ist es jetzt noch nicht vorgesehen, da sind andere Gesetze. Also die Wahrscheinlichkeit wird halt von Tag zu Tag geringer, dass es verabschiedet wird. Aber es würde sich faktisch auch gar nicht so viel ändern. Ich gehe davon aus, dass es dann halt Anfang nächsten Jahres dann halt verabschiedet wird von dieser Minderheitsregierung oder von der nächsten Regierung, einfach weil es als EU-Vorgabe in nationales Recht zu transformieren ist. Zumindest die CSR. Wenn das nicht verabschiedet wird jetzt zum Jahresende, wäre es halt so, dass dann halt die bisherigen Regelungen, die im HGB schon abgebildet sind, nämlich diese NFRD-Regelung, weiter anzuwenden wären. Mhm. Das heißt, die Unternehmen, die über 500 Mitarbeiter haben, müssten dann halt nach dieser NFRD dann halt auch Nachhaltigkeitsberichte erstellen, sind dann freier, welche Nachhaltigkeitsaspekte dann halt auch berichtet werden. Mhm. Da haben sich unterschiedliche Standardsetzer dann halt auch angeboten, zum Beispiel auch der DNK-Standard hier für Deutschland. Das IDW hat dazu aber ein Gutachten eingeholt, inwiefern jetzt das auch Auswirkungen hätte. Und da ist man zum Ergebnis gekommen, dass dann halt die Unternehmen, die dann halt unter diese NFRD fallen, auch nach den ESRS, also nach den eben geschilderten Standards aus der CSRD, dann halt diese Nachhaltigkeitserklärung machen können. Mhm. Und das bietet sich natürlich auch an, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass im Jahr darauf dann ohnehin nach dem ESRS dann halt gemacht werden muss. Und was halt wegfallen würde, also als Erleichterung, wäre halt die Prüfungspflicht würde dann halt noch nicht gelten. Mhm. Also wenn man jetzt 31.12. als Bilanzstichtag hat, dann und das Gesetz nicht verabschiedet wird, dann müsste diese Nachhaltigkeitserklärung dann nicht geprüft werden. Faktisch haben das dann aber auch die größeren DAX-Konzerne, die dann halt auch darunter fallen, ohnehin freiwillig gemacht, dass sie dann halt da eine Prüfung gemacht haben. Ist denkbar, dass das dann halt auch jetzt für 2024 fortgesetzt wird. Und die meisten Unternehmen, die jeweils von der CSRD in Deutschland betroffen sind, ja diese großen Kapitalgesellschaften, die ja erst ab 2025 berichterstattungspflichtig sind. Und wenn das Gesetz jetzt Anfang nächsten Jahres verabschiedet wird, ja, dann sind die halt auch für 2025 dann halt berichterstattungspflichtig.
Okay. Was mich jetzt noch interessieren würde, welche Chancen ergeben sich möglicherweise durch das Thema der Nachhaltigkeitsberichterstattung für die Branche der Steuerberatung? Ist das für Steuerberater ein spannendes Thema, dass sie wirklich als strategischer Berater hier nochmal ein neues Feld aufrollen können?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Weil man muss halt sagen, ich sag mal, auch das Ansehen der Branche, ohne jetzt irgendwem näher zu treten, ist wahrscheinlich eher so ein bisschen eingestaubt und ja, veraltert, wenn man so möchte. Und ich glaube, das Thema der Nachhaltigkeit kann einfach Anreize setzen, vor allen Dingen auch junge Mitarbeiter für dieses spannende Thema zu generieren, weil wir hatten es ja eben auch schon angesprochen, die Notwendigkeit ist da und ich habe auch das Gefühl, dass gerade die junge Generation auch in gewisser Weise nicht nur einen Job sucht, sondern auch irgendwie eine sinnstiftende Tätigkeit, wenn man so möchte. Und meiner Meinung nach kann man halt in diesem Bereich ja entsprechenden Beitrag dazu leisten, einfach auch nachhaltiges Handeln zu fördern. Und ich schätze, dass das einfach nicht nur ein neues Geschäftsfeld ist für die Steuerberatung, sondern auch wirklich ja in gewisser Weise vielleicht auch ein Vehikel ist, um ja neue Mitarbeiter zu binden und ja auch zu finden.
Ja, vielleicht konnten wir die Inspiration jetzt hier schon mal mitgeben.
Genau. Genau, ist schon fast ein schönes Schlusswort, weil auf meinem Zettel sind wir jetzt ziemlich am Ende. Also ich glaube, wir müssten eigentlich alle Themen behandelt haben. Beziehungsweise habt ihr noch Fragen in der Runde oder sonst haben wir was für die Shownotes, Franzi?
Genau, ich habe mir zwei Notizen gemacht für die Shownotes. Einmal natürlich der Verweis auf eure Homepage kortmöller.de. Da gibt es sicherlich auch viele Infos rund um das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und auf ein Buch möchte ich noch verweisen von NWB, das ist auch betitelt Die Nachhaltigkeitsberichterstattung und das verlinken wir wie immer in den Shownotes.
Ja, damit wären wir am Ende angekommen. Dann bedanken wir uns bei euch, Benedikt, Chris, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, spannendes Thema.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat richtig Spaß gemacht.
Und bei euch da draußen bedanken wir uns natürlich auch fürs Zuhören und wir hoffen, es hat euch gefallen und wie immer gilt natürlich, wir freuen uns über Kommentare aller Art oder schreibt uns gerne an steuerbar@nwb.de. Und ebenso freuen wir uns natürlich über Likes bei YouTube oder ein paar Sterne im Podcast-Player oder wo immer ihr uns auch hört. Ja, damit macht's gut, bleibt weiterhin gesund und ciao zusammen.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Ciao.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Die Zeit läuft. Spätestens jetzt müssen Steuerkanzleien Mandantenprozesse digitalisieren, um für die E-Rechnung gewappnet zu sein. Mit Agenda gelingt das sogar für kleine Mandanten effizient. Sichern Sie sich jetzt die gratis Cloudflat für ein Jahr und vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter agenda.de/cloud24.